5 Mose 32. Ich wollte Ihnen etwas Appetit machen, einfach, dass Sie in diesem 5. Buch Mose etwas studieren und lesen und merken, dass diese Ordnungen Gottes große Frohbotschaften sind, wie unser Leben gelöst wird, wie Gott die Schwierigkeiten klärt und wie er unser Leben reich macht und beschenkt, werden Sie ja jetzt auch durch die beiden zurückliegenden Gottesdienste. Wir kommen dann am nächsten Sonntag mir immer bloß so mit den Themen, da kann man jemanden ansprechen, sagt, gehst du doch mit und so. Es geht da ganz einfach drum, Gott hat dich gewollt. Das ist eine ganz große Sache von dem Schöpfungsbericht der Bibel. Gott hat dich gewollt. Du bist nicht ein Zufallsprodukt und du bist nicht irgendwo entstanden unter den Milliarden Menschen, sondern du bist ganz so in deiner speziellen Persönlichkeit von Gott gewollt. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Aber jetzt machen wir hier noch dessen 5. Mose zum Abschied. Und ich habe bei der Ankündigung gesagt, das Lied Moses, das wird ja mal im Himmel gesungen werden. Es gibt 2 Lieder Moses, es ist eine mit der Miriam gesungene und dieses Lied. Deshalb hat es eine große Bedeutung. Wir haben das letzte Mal schon davon gesprochen, wie Gott seinem Volk sehr viel gegeben hat. Ich bin immer beim Auslegen ein bisschen hin und her gerissen, ob wir zuerst den Text lesen. Wir probieren es heute mal, was sicher besser ist, dass wir immer Stück für Stück nur lesen und dann die Auslegung machen. Ich gehe nochmal von Vers 15 aus. Als aber Israel, das heißt so ein dichterischer Name für Israel, Jeschurun, fett ward, wurde dieses Israel übermütig. Israel ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt durch fremde Götter, durch Gräuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Das Thema war ja für heute Gottes Wege verstehen. Dann müssen Sie ja sagen, Gottes Wege kann man gar nicht verstehen. Kennen Sie aus Ihrem eigenen Leben die dauernde Warum-Frage? Warum bin ich krank? Warum erlebt einer so Schweres, dem anderen geht so gut? Kann man Gottes Wege verstehen? Das hängt zuerst mal ein bisschen dran, dass wir immer das sehr aus unserem kleinen Horizont verstehen wollen. Und ist ja immer die beste Antwort, wenn Jesus sagt, an dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Tag, wenn wir vor Jesus stehen. Und wichtig ist, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Das sind einfach Antworten, aber hier geht es ja noch um viel, viel mehr. Es geht um den Lauf der Weltgeschichte. Deshalb noch mal kurz zur Wiederholung. Die Weltgeschichte ist nicht von Gott vorherbestimmt, als ob Gott vorherbestimmt, dass ein Zweiter Weltkrieg ausbrechen muss. Das ist ja eine Tat von Menschen. Ob im Kosovo geschossen wird oder nicht, ist nicht Gottes Sache. Sondern es machen Menschen in der Sünde. Es wäre ein Witz, wenn man sagen würde, es ist Gott schuld, dass es so viel Verbrechen gab in unserem Jahrhundert. Was ist doch nicht Gottes Sache? Es haben doch Menschen gemacht. Das habe ich noch nie verstanden, warum Leute meinen, Gott sei schuld. Kommt immer durch so verkürzte Aussagen, dass man sagt, Gott hat alles vorherbestimmt. Geht es um was ganz anderes in der Bibel. Was Gott vorherbestimmt hat, ist, dass er mich sucht in seiner Liebe. Das sagt die Bibel. Das ist nicht meine Sache, dass ich ihn suche, sondern in seiner rettenden Liebe. Das ist Gottes Plan gewesen. Es geht weit zurück. Schon als Christus am Kreuz starb, hat er mich im Auge gehabt. Das sagt der Paulus. Er hat uns gesucht von lange vor Entstehen der Welt, hat Gott in der Liebe mich gesucht. Aber Sie müssen das trennen von all den anderen Aussagen, wo da alle unnützen Diskussionen herkommen. Es gibt in der Bibel nirgendwo etwas, als ob ein Mensch nur marionettenhaft das Böse tun müsse. Jetzt lassen Sie den Judas-Grin weg. Da haben wir oft drüber gesprochen, wir haben in der Passionsgeschichte, wir haben auch das Geheimnis geklärt. Niemand muss dunkle Wege gehen, nach der Bibel. sondern es ist der Mensch im Aufruhr, der Böses tut. Aber wie ist das mit der Weltregierung Gottes dann gemeint? Welche Weltregierung Gottes? In dieser schrecklichen Geschichte menschlicher Willkür, das beginnt mit dem Sündenfall des Menschen, mit dem Totschlag, den Kain an seinem Bruder Abel vollzieht, geht es ja durch die Weltgeschichte durch. Da geht es ja noch beim Lamech gleich weiter mit einem vielfachen Morden und so ist in der Bibel beschrieben, ist eine Unheilsbewegung, die sich bahnbricht. Wir kennen es dann aus der Völkergeschichte, sondern dass Gott in dieser Geschichte seine Heilsgeschichte hineingebaut hat. Und das ist ein Geheimnis. Und die Heilsgeschichte beginnt, indem er einen Noah bewahrt, einen Abraham herausruft und das Geschlecht des Abraham führt, einen Josef durch Ägypten, das Volk durch die Wüste, dieses Volk Israel geleitet. Und jetzt können wir es auch sagen, in unserem Leben gibt es eine Spur der Heilsgeschichte Gottes. Wir sehen auch, wie Gott in unserem Volk eine Segensgeschichte gemacht hat, wo er seine Gemeinde sammelt, wo er das Evangelium verkündigen lässt, wo der Dienst der Liebe geschieht. Warum gibt es denn so herrliche Sache, einen schwäbischen Franz von Assisi, wie der Albert Knapp genannt wurde, vom RAF in der Stuttgarter Zeitung? Ist doch schön, dass es Leute gibt, die da so ein Herz haben und Liebe üben und dass in Menschen das Reich Gottes Gestalt gewinnt. Seine, wenn man mal den Blick hat, was tut Gott Wunderbares in der Weltgeschichte? Und das wunderbarste Zeichen, das Gott hat, ist die Geschichte Israels. Und das bleibt eigentlich ein Rätsel. Wenn Sie ein bisschen die Geschichte kennen, wie der Staat Israel sich gesammelt hat, und sie ist im Grunde unglaublich. Die ganze Staatwertung des jüdischen Volkes, aber es geht ja durch die Jahrhunderte hindurch. Es gibt kein Land der Erde, wo die Juden nicht gelitten haben unter Missachtung. Was ist hier in Stuttgart, in Esslingen, furchtbares den Juden zugefügt worden im Mittelalter? Das Ganze sind in die Synagoge geflüchtet und 1224, man war alles angezündet und verbrannt worden und alles. Und dieses Volk wird von Gott weitergeführt und davon redet Mose, von der Geschichte Israels. Und im Geschichtsverlauf Israels sind wir mitgesegnet, denn aus Israel, aus dem Volk der Juden kommt Jesus, der Messias Gottes. Und da, was Mose zuerst sagt ab Vers 15, ist, dass dieses Israel wie kein anderes Volk von Gott ins Gericht geführt wird. Und das ist jetzt immer schwer, wenn man drüber redet, weil wir da so sicher dann da sitzen, als wie wenn das uns Gott, wie wenn das uns Gott so schenken würde. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben ja noch ein viel schlimmeres Gericht verdient als Volk Israel. Und das ist etwas, was heute unter Christen völlig abhandengekommen ist, das Bußbewusstsein, das Wissen um das Gericht Gottes. Gott darf in unserem Leben viel zerschlagen, er kann viel zerschlagen. Dann würden auch viele der Fragen unterbleiben, warum? Heute Morgen am Krankenbett eines Freundes gestanden, der noch vor kurzem hier in unserer Kanzel gepredigt hat, unser Reinhold Abraham, dem übermittelt wurde, dass er eine bösartige Krankheit hat, heute Morgen. Und da man einfach sagen muss, Gott kann in unserem Leben auch viel Schweres zulassen. Verstehen Sie? Und gerade wenn Sie ihn gehört haben an Pfingsten und was er für ein fröhlicher Zeuge und wichtiger Missionsmann war, Gott kann morgen in unserem Leben was tun und das ist nicht irgendeine Unheilspur, sondern Gott hat eine Absicht damit. Gott will in unserem Leben den Übermut durchdrehen. Ja, will Gott nicht, dass wir fröhlich sind? Nein, doch Gott will, dass wir fröhlich sind. Fröhlich sein vor dem Herrn ist sogar ein Ausdruck des Glaubens in der Bibel. Aber dieses fett, übermütig, dick und feist, Gott verwerfen. Das Furchtbarste ist, wenn Menschen Gott nicht mehr sehen. Und wenn sie das vergessen und meinen, ihre Stärke, wir hatten es ja jetzt verschiedene Mal bei den Sonntagspredigten, meine Kraft hat das alles geschaffen. Dieser schreckliche Übermut, dass Gott eifersüchtig sei, das sagt die Bibel häufig, weil Gott uns dieses schreckliche Verbrechen nicht durchgehen lassen will, denn wir gehen dran zugrunde. Die Eifersucht mit fremden Göttern. Durch Gräuel hat Israel Gott erzürnt. Was war das für eine furchtbare Sache, was dort oben am Tempel alles stand? bis hin zu den Prostitutionsgöttern, die sie dann aufstellen ließ in der Schlussepoche, wo es bei Josia nochmal dasteht, die ganze Liste, was dort an schrecklichen assyrischen Götzenbildern wieder weggetan wurde aus dem Tempel von Jerusalem. Aber was ist erst in unserem Herzen drin an Göttern, die eine Herrschaft über uns haben? Gott will das nicht. Wir sind immer eigentlich sonst so der Meinung, wenn man das fünfte Buch Mose nicht liest, hast du mein Leben ganz gut und ich glaube ja auch ein bisschen an Gott und so, wie Gott unser Leben noch ganz anders gestalten und prägen will. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, den Gott, der dich gemacht hat, Vers 18. Was ist das Geheimnis Israels gewesen? Gott hat sie erwählt, hat sie gerufen, Gott hat sie zum Volk gemacht. Schon bei Abraham hat es angefangen, was wäre Israel gewesen? Was war es bei Jakob? Was war es in der Wüste? Was war es unter Josua? Was war Israel? Das heißt, immer wieder zerfallen. Ist ja immer originell für die, die es jetzt wieder auf der Israelreise miterlebt haben, wenn man das dann durch die Begegnung mit Juden immer wieder hört. Es gibt wohl kein Volk, das auch so auseinanderstrebt, wo jeder eine eigene Meinung hat, eine eigene Philosophie und im politischen Leben, wenn sie diese Unzahl von Parteien da sehen, im Parlament und wie es überhaupt geht. Das Israel ist im Grunde durch nichts zu einen. Und ich habe ja unseren Guide, wie wir durch Tel Aviv gefahren sind und er so glücklich erzählt hat, dass da durch Tel Aviv dann die große Schwulenparade läuft. Dann sage ich, ja, wie ist bei euch in Juden? Alles geht bei euch. Dann sagt er, und was eint euch als Juden letztlich? Sagt er, die Tora, das Gesetz Gottes. Also das ist schon natürlich ein Luftsprung, wie er das überhaupt schafft. Also es gibt zwischen uns kein anderes Bindeglied als die Berufung Gottes. Selbst beim atheistischen Juden. Und es gibt, wir haben es ja verschiedentlich besprochen, es gibt keinen Israeliten heute, der sich zu Israel zählt, der nicht in irgendwelcher Form an dieser Berufung festhält. Auch als Atheist. Der irgendwo noch seine Synagogenbräuche macht. Aber dass ich es nicht bloß dort in der Form noch ein bisschen lebe, sondern dass ich es erkenne, alles, was ich bin und habe, kommt von Gott her. Wie viel mehr gilt das für uns heute? Das tut uns ja immer wieder weh, wenn wir heute sehen, wie in christlichen Gemeinden das noch schlimmer verloren ist. Bei Israel kann man nur sagen, ich stamme doch von der Nachkommenschaft des Abrahams, aber ich gehöre zum auserwählten Volk. Aber dass Christen das vergessen können, dass eigentlich alles, was geschieht, doch nur sein Wunderwerk ist. Man hat immer der Eindruck, heute will man das Evangelium irgendwo den modernen Menschen bringen. Ja, wie denn? Wir können es doch nicht. Wir sind doch nicht in der Lage. Wenn es irgendwo Leben gibt, in einer Gemeinde oder bei uns sowas, ist doch immer ein Wunder Gottes. Ist doch ein Wirken Gottes. Und sonst kommt es nirgendwo her und wir sollten immer wieder uns dort zurückbesinnen. Es gibt keine andere Zurückbesinnung als der Gott, der uns gerufen hat. Ich war so überrascht, vor zwei Tagen, das Stuttgarter Zeitung, war ein Artikel drin, wegen dieser komischen Techno-Party, die der Pfarrer Stoth dort in Frankfurt gemacht hat, mit Modenschau oben ohne, alles in der Kirche, um die Kirche zu füllen. Und wo die Zeitung geschrieben hat, und da gibt's ja mal wieder ein paar helle Journalisten, sagt, man klagt ja immer über die Kirche, die sei nicht konservativ, aber man muss auch ehrlich sein, dass es oft ein heuchlerischer Spruch von denen ist, die sowieso die Kirche verlassen wollen. Letztlich interessiert uns eigentlich, was wollen sie überhaupt? Und ich bin immer wieder überzeugt, dass auch, verstehen Sie, Sie können es nie machen, einen anderen zum Glauben führen, brauchen Sie auch nicht. Aber Sie sollen ein Zeuge Gottes sein und Gott kann es tun. Wir wollen ganz stark dorthin zurückkehren. Was Gott hier nochmal zeigt, alles was geschieht, kommt von mir oder das kommt von gar niemandem her. Du kannst von niemand etwas finden. Der Fels, der dich gezeugt hat, der Gott, der dich gemacht hat, der dich geschaffen hat. Und nun geht's weiter. Als es der Herr sah, war er zornig über seine Söhne und Töchter und sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren ist. Denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott, durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk, durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Was will Gott machen durch die Geschichte? Der Mose sieht schon die ganze Zukunft voraus. Es ist in unser Menschenwesen so tief hineingegeben, dass wir immer wieder im Dienst für Gott untreu sind. Die ganze Not und ihm nicht folgen. Dass wir Gott reizen durch Spielen mit anderen Autoritäten, die an die Stelle Gottes in unserem Leben treten. Weil es einfach so simpel, wie ein Kind zum Vater zu kommen. Und da sagt Gott, ich will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk. Diesen Vers, Vers 21, hat er Paulus aufgegriffen. In Römer 10, wie er zur Geschichte des jüdischen Volkes schreibt. Und sagt, das ist der Heilsplan Gottes gewesen, der schon bei Mose bereit war. Dass Gott sagt, wenn das Volk Israel nicht mich erkennt, dann mache ich noch was anderes. Dann hole ich mir ein Nichtvolk. Das kommt vom Hebräischen her. Das sind die Goyim, das sind die Heiden. Die Weltmission, das Evangelium für die Heiden ist, so schreibt der Paulus, eigentlich eine Reizung für die Juden. Sollen das sein? Guck, jetzt kommen die und ihr habt es nicht ergriffen. Das Erschütternde ist ja, dass die Herzen der Juden erst recht versperrt sind. Wenn sie da sehen, dass die Christen sich auf ihre Nachkommenschaft berufen. Vielleicht liegt da auch der ganze Grund der Ablehnung. Ist ja ein unlösbares Spannungsverhältnis, immer wieder. Reizen sollten wir die Juden. Wir sollten eigentlich durch unsere Treue, wie wir Gott dienen, den Juden ein Gelüsten hervorrufen. Also, ja, so müssten wir ja dienen und so müssen wir das Wort aufnehmen. Da müssen wir auch Christus erkennen. Römer 10 steht es, was hier im Vers 21 steht. Durch das Heiden, durch ein Heidenvolk möchte ich die Juden reizen, aber auch das hat keinen Wert. Nun ist es natürlich so, dass die Christen gerade bei Juden vielleicht am meisten beigetragen haben zur Lästerung Gottes. Das ist eine Last, die wir tragen. Die Geschichte der Christenheit im Umgang mit Juden ist voller schrecklicher Nöte von Anfang an. Eine furchtbare Spur. Bloß eins müssen Sie unterscheiden. Wenn Sie mein Missionsbuch kennen, das Gelbe, jenseits der endlosen Meere, den Abschnitt über Judenmission. Es gab im Mittelalter Zwangsbekehrung von Juden, aber doch nicht bei der Judenmission. Judenmission war eine ganz wunderbare Bewegung. Übrigens meist von Juden selber getragen, von Judenchristen. Wunderbar. Viele Judenmissionare sind im KZ umgebracht worden, weil sie Juden waren. Und das ist heute so schrecklich, wenn wir das zusammenstellen, keine Judenmission mehr. Im Mittelalter, das war schlimm, wo der König da die Kirche gehabt hat und so, und da hat man die Juden bestellt und hat ihnen da vorgelesen und hat von ihnen Zwangsschwüre verlangt. Da gibt es die tollsten Beschreibungen von diesen Judenkonventen, da haben die natürlich gebrüllt, wie verrückt, habe ich sich dagegen gewehrt und so. Aber das war nicht im Zeitalter des Pietismus, da wurde der Jude erstmal entdeckt als einen Freund und Bruder. Wenn man mal liest, wie der Zinzendorf mit dem Da Costa auf dem Schiff eine Gemeinschaft gepflegt hat, als er von Amerika zurückkam, da hat er diesen Juden in seinem Bett schlafen lassen und der Reichsgraf ist auf dem Boden gelegen, weil er dem Juden ein Zeichen der Liebe geben wollte. Das war völlig undenkbar vorher. Und diese ganzen herrlichen Zeichen, wir hatten sie in Jerusalem, wer dabei war, wie die Leute von Krishona da, die Spittler und Goba und alle möglichen dort, gerade den Juden geholfen haben, sie auch hochinteressant, wie auf den Grabstein überall Arabisch, Jüdisch und Deutsch das draufsteht auf dem Zionsberg. Weil das 1850 ganz stark war in der Liebe zu Israel. Und wie das sogar ja der Historiker Alex Karmel von Haifa an der Universität sagt, diese Pietisten von Württemberg haben erst den Juden gezeigt, dass man da unten wieder siedeln kann. Und der erste Kibbutz ist erst begonnen worden, 30 Jahre nachdem die ersten Pietisten in Jerusalem wieder gesiedelt haben. Das ist eigentlich, dass sie wollten sie reizen, sie wollten sie locken und sagen, kommt, nehmt doch die Verheißungen. Und das ist der Auftrag, den wir haben, wenn Gott uns das Evangelium gibt. Und noch einmal von dem schrecklichen Gericht, das Gott an seinem Volk Israel vollziehen lässt. Das ist für uns wirklich nur mit Zittern zu lesen. Und mit einer großen Erschütterung, ich weiß, wie viel es auch bewegt, dass man hat so wenig dagegen unternehmen können. Aber wenn Sie sehen, dass das in so vielen Völkern der Welt geschehen ist, bis heute noch in Ländern, wo Juden in Persien leiden oder im Orient und wie der Hass gegen Israel fortwährend weitergeht, Ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Ich will alles Unglück über sie häufen. Ich will alle meine Pfeile auf sie schießen. Verhungert sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und von jähem Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangen Gift. Draußen wird das Schwert ihre Kinder rauben und drinnen der Schrecken den jungen Mann wie das Mädchen, den Säugling wie den Kreuz. Ich hätte gesagt, es soll aus sein wie ihn. Gott hätte aufräumen können mit seinem verheißenen Volk. Ich will ihren Namen tilgen unter den Menschen. Aber warum hat's Gott nicht getan? Wenn ich nicht den Spott der Feinde gescheut hätte. Ihre Widersacher, das hat ja auch Mose gesagt, Herr, es ist doch deine Geschichte, die du da begonnen hast. Als Aaron das goldene Kalb gemacht hat, hat doch Mose gesagt, jetzt, du kannst nicht dein Volk vernichten. Du kannst mich vernichten, bring mich um, aber lass das Volk leben. Es war doch deine Heilsgeschichte. Wenn ich nicht den Spott der Feinde gescheut hätte, ihre Widersacher hätten es nicht erkannt und gesagt, unsere Macht ist groß und nicht der Herr hat dies alles getan. Die Feinde brüsten sich und meinen, sie hätten Israel besiegt. Sie hätten Israel durch die Jahrhunderte demütigen können. Ganz erschütternd ist ja unsere württembergische Geschichte, etwa Süß-Oppenheimer. Auch furchtbar, der natürlich seine Orientierung suchte, der nur über Macht regieren kann. Furchtbar. Wo es nie ums Evangelium ging, es eigentlich bloß immer um Kirchenmacht. Und alle, die über Israel die Hand erhoben haben und stolz waren, müssen Sie nochmal die Predigt vom Konrad Rieger lesen, der Leonhardskirche, einem Pietisten, als Süß-Oppenheimer gehängt wurde. So eine Bußpredigt. Ihr als Christen, wo ist euer Leben, das einem Juden zum Anreiz wird, Christ zu werden? Ihr habt bloß, ihr seid rausgegangen und wollt da draußen sehen, wie er gehängt wird im Käfig auf der Prag. Was mit dem Volk Israel geschieht, hat Gott auf unbegreifliche Weise am Gericht getan. Und dass wir vom Gericht Gottes nicht leichtfertig reden. Ich möchte nicht in die zürnende Hand Gottes fallen. Und wir sollten nicht bloß über die sehr einfache Frage gehen, gibt es eine Hölle oder gibt es keine? Natürlich gibt es eine, redet so viel Jesus auch drüber. Sondern furchtbar ist, dass es ein Gericht Gottes gibt. Und wenn wir in unserem Leben unbereinigte Dinge haben und Gott nicht fürchten, kommen wir um. Weil Gott das uns nicht durchgehen lässt und am allerwenigsten lässt er es in seiner Gemeinde durchgehen, bei seinen Leuten, die sich auf ihn berufen. Vers 28, Israel ist ein Volk, dem man nicht mehr raten kann und kein Verstand wohnt in ihnen. Ach, oh, dass sie weise wären und dies verstünden, dass sie merken, was ihnen hernach begegnen wird. Ihr dacht, ist das richtige Botschaft, wenn sie in die Ferien gehen? Aber es ist auch mal wichtig, dass man in der Bibel diese Stellen lesen und den Ernst des Evangeliums erkennen. Wie geht's zu, dass einer 1000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt's nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie dahingegeben hat? Das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist, dass Gott uns dahingibt. Was der Paulus nochmal aufnimmt, in Römer 1, Gott hat diese Welt dahingegeben. Dahingegeben unter die dunklen Mächte und das Böse, unter ihre Unreinigkeit und Finsternis. Und jetzt können sie austoben. Und die Welt ist ein Tummelplatz. Und Gott sagt, mach doch weiter. Aber hier steht, dass er Israel dahingegeben hat. Und das Schwerste, wenn Gott seine Gemeinde dahingibt, kann man die Kirche noch beten, so viel man will, und Gott hört nicht mehr. Wer zum Sonntag heißen, dann wird der Himmel Ehren über dir sein. Weil Gott den Gehorsam und die Hingabe und die Liebe will. Und es gibt gar kein anderes Glaubensleben als aus dieser Liebe zu Gott. Jetzt nur die Verse hier. Denn unser Fels ist nicht wie unser Fels, so müssen sie selber urteilen. Denn ihr Weinstock stammt von Sodoms Weinstock und von dem Weinberg Gomorras. Ihre Trauben sind Gift, sie haben bittere Beeren, ihr Wein ist Drachengift und verderbliches Gift der Ottern. Und jetzt kommt noch mal ein Heilswort. Ist dies nicht bei mir verwahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? Der Weg Israels ist wie der Weg Gottes durch die Weltgeschichte, so von Gott geregelt, dass Gott am Ende sein Heil offenbart. Am Ende siegt nicht das Schreckliche. Und wenn das Böse triumphiert, dann kommt doch Gott am Ende mit seinem Heilsplan für Israel nochmal zum Ziel. Die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet in die Zeit ihres Unglücks, ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu, denn der Herr wird seinem Volk Recht schaffen. Das, was Israel geschieht, ist nicht, weil Israel irgendwo schlechter wäre als wir. Nein, Gott hat an seinem heiligen Augapfel demonstriert, dass er ein heiliger Gott ist. Sollte Christen in die Buße treiben. Gott wird seinem Volk Recht schaffen. Und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Denn er wird sehen, dass ihre Macht dahin ist und es aus ist mit ihnen ganz und gar. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten. Wenn das offenkundig ist, dass nichts mich mehr retten kann und nichts mich mehr erlösen kann, dann kann der Moment kommen, so wie es dann im prophetischen Wort heißt, wo Israel noch einmal Christus sieht, wenn er auf dem Ölberg steht, der wiederkommende Christus. Sie werden ihn sehen, den sie zerstochen haben. Ich habe immer wieder Angst, dass heute in unserer Christengemeinde so viel einfach über Bord geworfen wird und so viel verloren wird. Wir wollen Gemeinde Gottes sein, seine Gemeinde, die ihm dient, die weiß, er ist mein Fels, Fels, auf dem ich stehe. Er hat uns gemacht, zusammengeführt, er baut seine Gemeinde in unseren Tagen, und wo der Herr hier keine Gemeinde baut, können wir nichts tun. Und das Entscheidende ist nie, was wir machen. Bei allem Rennen und Laufen ist entscheidend, ob Gott in unseren Tagen nochmal redet durch sein Wort, ob es ihr Leben verändert, ob Leute zum Glauben kommen, ob Gehorsam geschieht. Und so wird es bei Israel sein. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten, die das Fett ihrer Schlachtopfer essen sollten und trinken den Wein ihrer Trankopfer. Lasst sie aufstehen und euch helfen, euch schützen. Seht nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand rettet. Wir sagen ja gerne, der Mose ist der Größte vor Jesus. Er ist es wirklich. Er sieht ganz klar, wer Gott ist. Er gebraucht ja gern die Formulierung der heilige Gott und der schreckliche Gott, vor dem man erzittern darf. Ist das die Botschaft heute Abend? Und den sie als liebenden Vater kennen dürfen. Vers 20 hat es geheißen, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen. In Jesus ist aufgedeckt. Nichts Böses. So oft zum Reinhold Abraham sagen, Gott schenkt dir auch in dieser Krankenzeit einen großen Segen. Keine Gedanken des Leides, nur Frieden. Auch wenn er uns in manchem erschüttert und Schweres auferlegt. Hat mich gefreut, auf dem Nachttisch hat er das Liederbuch liegen gehabt, ein Kummer sich vom Herzen singen, das helfe ihm gerade so viel. Ja, die ganze Glaubenslieder sind alle in dieser Not entstanden. In dieser Not, in der Erschütterung mit dem Schweren. Da auf einmal haben Menschen wieder gemerkt, wo liegt der Fels und wo ist die Kraft, von der ich herkomme. Und jetzt ist heute Abend ganz wichtig für mich, ich kann mein Leben nicht selber rechtfertigen. Ich kann mich auch nicht lösen. Es ist keiner von uns, der nicht allein schon von all dem, was er heute geredet hat, sagen muss, ich habe vielfältige Schuld auf mich geladen. Aber das Herrliche ist doch, Macht, und dass ich sein Kind sein darf. Und dann brauche ich mich auch nicht mehr bewegen, dass ich sage, Herr, jetzt weiß ich, dass du mich gute Wege führst. Auch wenn du mich durch Dunkeltäler führst. Ich bin in deiner Hand. Und wir sind mit hineingenommen in eine Geschichte Gottes mit dieser Welt. Am schwersten wird mir es fürs Volk Israel, was noch vor ihm liegt, an unheimlichem Geschehen. Wir können wenig ihm abnehmen, aber wir sollten immer wieder für Israel beten. Und die Liebe für Israel ist wichtig, weil das in der Bibel so eindeutig ist und da ist auch die Kontinuität. Bloß, dass Sie es wissen, das ist nicht alttestamentliche Sprache, sondern so hat Jesus auch gesprochen vom Ernst der Nachfolge. Von der Not, dass man verloren geht. Bei manchen Leuten ist es so, im Neuen Testament kommt Liebe, im Alten Testament ist Gericht oder was. Stimmt ja gar nicht. Erschütternde Geschichte vom Herodes. Agrippa, in Apostelgeschichte 12, der da auf seinem Stuhl saß mit einem prächtigen Ornat und seine Rede hielt und das Volk sagt, das ist nicht die Stimme eines Menschen, das ist Gottes Stimme, schwupp, und der Herr schlug ihn und die Würmer fraßen seinen Leib oder was da steht. So zerbricht des Menschen Herrlichkeit. Neuen Testament. Wie redet Jesus vom Heulen und vom Zähneklappen? Wie redet Jesus vom Ernst? Sondern das Große ist doch, dass ich sein Antlitz schauen darf. Was ist das Antlitz Gottes? Ich kann Gott nicht sehen, als in Jesus hat er es mir verbürgt, dass ich durch seine Gnade leben darf. Und das ist sowas Heiliges. Wie hat Bonhoeffer da an dieser Stelle gerungen, dass wir keine billige Gnade verkünden? Oh Gott, vergibt er überall. Sondern das ist ein ganz wunderbares. Ich weiß doch, wie Sie in Ihrem Leben oft zusammengebrochen sind, wenn Sie mal plötzlich aufgeht, was ist Schuld meines Lebens? Es kann ein ungeschicktes Wort gewesen sein und oft sind es ganz massive Dinge in unserem Leben. Und ich darf jetzt die volle Vergebung Jesu haben und es ist jetzt alles vergeben. Es war der Corrie ten Boom dann immer geschenkt, wenn sie in der Lenhardskirche sprach, wer sie noch gehört hat, wenn sie dann sagte, es ist in das Meerestiefe versenkt. Sie hat immer das immer wieder betont. Alle Schuld ist ganz vergeben, was vor Jesus ausgesprochen ist. Und sie hat noch hinzugefügt, dass außen eine Tafel steht, Fischen verboten. Man darf die alten Dinge nicht mehr rausholen. Es ist weggetan und vergeben durch das Blut Jesu. Ganz gut, alles gut. Das darf ich greifen. Das hat Mose noch nicht sehen können. Das ist neu. Das ist die Offenbarung in Jesus. Und da ist die ganze Offenbarung Gottes abgeschlossen. Stehen wir auf der Spitze. Mose hat drauf hingeschaut, er hat es geahnt, er hat sich gesehnt. Die Opfer und die Tiere, die da geschlachtet wurden zum Opfer, konnten die Schuld nicht lösen. Vers 39, seht nun, dass ich allein bin, kein Gott nehme. Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen. Gott kann sehr hart uns auch führen. Er kann uns auch zerbrechen. Aber eine ganze Reihe von Reaktionen von Ihnen bekommen, weil ich irgendwann vor 14 Tagen in der Predigt sagte, den Satz vom Johann Tobias Beck, es sei gut, dass Anfechtungen in unserem Leben passieren. Weil wir erst durch Anfechtungen im Glauben weiterkommen. Ohne Anfechtungen werden wir ganz flach. Da fangen wir erst wieder an zu suchen, durch Unruhe, durch Angst. Nicht, dass Gott uns scheucht, sondern wir kommen der Wahrheit überhaupt erst nahe. Und deshalb ist es oft gut, dass wir immer wieder hineingetrieben werden. Und dann steht doch nur dieser Gott vor uns, der nichts weiter will, als wie ein Vater seinen Sohn erzieht, der uns aus Liebe holt. Wissen Sie, in Gott gibt's keine dunklen Flecken. Wir haben immer einen lieben Gottesdienstbesucher, der immer mich daran erinnert, und ich vergesse es immer wieder, aber in der Bibelstunde denke ich gerne mal dran, dass das Gericht nichts Negatives ist. Wenn Sie das Essen richten, so was Positives. Wenn Sie ein Gericht auf den Tisch stellen, was kochen, so was Positives. Wenn Gott etwas richtet, in Ordnung bringen, so was Positives. Wir sagen immer, ja, das ist Gott der Richter. Ja, der in dieser, wir schreien da immer, wo ist ein Gott, der was tut? Wo kann er denn was anderes tun, als in unserem Leben dieses Richten, dieses Zurechtbringen? Und jetzt kommen noch von Vers 40 an diese Verse noch einmal, auch im Blick auf die Geschichte Israels, denn ich will meine Hand zum Himmel heben und will sagen, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert schärfe und meine Hand zur Strafe greift, so will ich mich rächen an meinen Feinden und denen, die mich hassen, vergelten. Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen mit Blut von Erschlagenen und Gefangenen, von den Köpfen streitbarer Feinde. Jetzt sage sie, hat es doch aber blutrünstige Sprache. Unser lieber Bruder Fritz Grünzweig hat ja das ganze Leben bei jeder sich bietenden Gelegenheit betont. Und er hat gesagt, solange er lebt, möchte er andere zur Buße aufrufen über dem, was ihre Generation an Juden getan hat, an der Blutschuld. Sie haben ihn sicher wenig verstanden. Ist doch umgekehrt, die Blutschuld hängt doch an unsere Finger. Ich weiß, dass man oft bei Israel, wenn man durch Yad Vashem ist, dass viele von der Reisegruppe sagen, ich war schon mal drin, ich brauche nicht mehr reingucken, die Gedenkstätte an die Opfer der Juden. Aber man muss einfach immer wieder rein und einfach sehen, das mit dem Blut sind ja unsere Handlungen, deutsche und Welthandlungen, auch heute, was überall geschieht. Es geht nur mal aufrechnen, aber Kommunismus hat auch viele Toten. Die Welt ist voller Toten und Gott sagt, ich bin ein Rächer des Bluts. Und es ist wichtig, dass wir uns auch davon lösen und sagen, Herr, wir wollen nicht mit der Schuld belastet sein. Der Patenonkel meiner Frau, Julius von Jahn, hat in Oberlenningen damals am Bußtag nach der Reichskristallnacht eine Predigt gehalten. Wenn man die heute noch mal liest, war schon fantastisch. Wundert es uns, dass so ein Dorfpfarrer das einfach so schlicht nach Anzuffenhausen gewirkt hat, das so klar gesagt hat. Liebe Gemeinde, wenn wir nicht um Buße und Vergebung schreien, über das, was jetzt vorgestern passiert ist, dann sind wir alle verlorene Leute, dann stehen wir mit unter der Blutschuld. Und wir müssen schreien für dieses Volk und für diese Menschen. Einfach begriffen, wir haben doch was in Gang gesetzt und jetzt müssen wir doch das Erbarmen Gottes herbeirufen. Der ist ja dann schwer verletzt zusammengeschlagen worden und in eine Strafkompanie versetzt worden. Es war ein einzelner Schrei, aber die Sache ist ja richtig. Die Sache ist richtig. Wo ist es? Unser Volk lebt ja wie im Rausch, bloß nur unterhält, ob D-Mark besser ist als Euro oder Euro besser als D-Mark und wie man nur den Profit vergrößern kann. Das, was in unserem Volk auch als Geschichte ist und durch ganze Geschichte hindurch, was haben wir mit Teil daran? Wir sind ja auch nicht besser und auch die Kirche und die Christen nicht besser, aber die richtige Haltung, Herr, wir leben von deiner Vergebung, von deinem Wunder. Bloß, dass man nicht immer sagt, es ist so blutig, was im Alten Testament drin steht. Die Weltgeschichte ist blutig und es ist wunderbar, dass mit dem Opfer Jesu alles Blut endgültig gesühnt ist. Dort. Und wer das anruft, der braucht kein Blut mehr. Der braucht auch keine Vergeltung und keine Rache mehr. Das braucht man nicht mehr. Preist ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen. Und er wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen. Das Land seines Volks. Ist doch herrlich, dass der Herr dies tut und dass der Herr dies bringt. Wir hatten ja vor einiger Zeit das schöne Erlebnis, dass ein Enkel des KZ-Kommandanten von Auschwitz zum Glauben fand und in unserer Gemeinde mitgearbeitet hat. Wir haben extra nicht drüber gesprochen. Es geht nicht bloß um die jüdische Geschichte, es geht um alle Blutsgeschichte. Sollen wir über die Abtreibungen reden? Über was soll man reden heute? Über was soll man reden? Über Krieg und was weiß ich alles. Wir leben vom Wunder der Vergebung Jesu, der uns lieb hat. Und das ist sowas Herrliches, dass man dann sagt, ich kann es nicht abarbeiten, sondern ich darf unter dem Segen Jesu nochmal leben. Und erst, wenn man das Alte Testament liest, kann man das Wunder der Vergebung Jesu richtig begreifen. Was das ist. Was das ist, dass Neues geschieht und dass eine unheilvolle Weltgeschichte abgebrochen wird. Gott ist nicht der Blutrünstige, sondern wir Menschen sind leider die Blutrünstigen. Und wir sind die, die um Macht kämpfen und die um den Vorteil suchen, den anderen zurückstoßen. Und das Herrliche ist, jetzt sollen sie bloß heute Abend weggehen und wissen, Gott hat sie lieb. Er hat ihnen vergeben. Er will ihnen alles lösen. Sie können es nicht abarbeiten, sie dürfen nur danken. Und dann, Herr, jetzt bete ich bloß noch, dass Israel auch den Frieden bekommt, den du uns geschenkt hast. Die heute Nacht in den Schützengräben sitzen müssen und den Radarschirmen, wenn sie schlafen. Und die keinen Frieden in dieser Welt finden. Und immer wieder auch die Sehnsucht, Herr, es muss doch möglich sein, dass Israel erkennt, wer ihr Messias ist und wer sie löst. Aber auch in unserem Volk, dass in unserem Volk so viel Gotteslästerliches auch in der Gemeinde Jesu im Volk Gottes gesprochen wird, dass wir doch umkehren und sagen, Herr, wir wollen dir dienen und dir gehören. Jetzt hoffe ich, dass es nicht zu ernst war, aber es ist Botschaft der Bibel. Und da liegt dann viel, viel Segen auch für uns drin.